Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Olivia Gerstenberger, herzlich willkommen. Die Bundesliga darf wieder starten, aber vieles ist anders als sonst. Spiele ohne Zuschauer, Mannschaftskameraden mit Masken auf der Bank und möglicherweise kurzfristige Spielabsagen bei positiven Corona-Tests. Und überhaupt, was ist eigentlich sportlich zu erwarten nach 2 Monaten Pause und nur gut einer Woche richtigem Mannschaftstraining?
Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann erwartet, dass viele Teams anders auftreten werden als vor der Pause.
Ich glaube eher, wenn man gar keinen Rhythmus hat und lange nicht gespielt hat, dass man sich eher hinten reinstellt und versucht, Tore zu verhindern, wie Tore zu schießen. Das ist, glaube ich, der normalere Gang der Dinge im Fußball tatsächlich.
Vielleicht also weniger Tore, vielleicht aber auch mehr durch mehr Fehler. Nach nur rund einer Woche Mannschaftstraining durchaus denkbar für Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund.
Man muss klar sagen, alle Mannschaft ohne Ausnahme werden nicht topbereit sein.
Favres Dortmunder sind gleich am ersten Spieltag nach der Corona-Pause im Revierderby gegen Schalke 04 gefordert und sind ja als Tabellenzweiter mitten im Meisterkampf. BVB-Sportdirektor Michael Zorc will davon im Moment aber nichts wissen.
Ich glaube, das ist jetzt nicht der Moment, um über Meisterschaft zu reden und zu diskutieren, sondern das sind für alle extrem neue und auch fremde Umstände. Wir müssen uns darauf einstellen, darauf kommt es an. Was wir sicherlich brauchen ist, wenn die Südtribüne nicht da ist, wenn unsere Fans nicht da sind, höheres Maß an Eigenmotivation, an Eigendynamik, um erfolgreich zu sein.
Das gilt natürlich auch für Daniel Caligiuri vom FC Schalke. Wie alle anderen Spieler auch, steht er vor der großen Unbekannten Geisterspiele.
Wir müssen versuchen, dass wir trotzdem die gleiche Spannung haben, als wenn ein volles Haus in Dortmund ist, und jeden einzelnen Spieler mitnehmen da in die Geisterspiele.
Für 2 Trainer war die Vorbereitung auf den Neustart besonders schwierig. Heiko Herrlich hat in Augsburg unmittelbar vor der Pause übernommen, Bruno Labbadia bei Hertha BSC sogar erst während der Unterbrechung.
Wir haben einfach die Zeit genutzt, natürlich intensiv zu trainieren, aber auch neben dem Feld den Kopf zu trainieren. Wir haben viel Input gegeben, aber gleichzeitig habe ich versucht, auch diesen Druck rauszunehmen, dass sie jetzt schon alles umsetzen, weil es einfach nicht möglich ist. Also wenn das so wäre, dann wären wir Zauberer.
Ob auf dem Platz wieder gezaubert wird, es bleibt abzuwarten. Auch für Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner gibt es da noch viele Fragezeichen.
Ich lasse mich einfach überraschen, auch was dann passiert in Augsburg. Ich kann einfach nur sagen, dass hier auch insbesondere die Spieler und der gesamten Betreuer und Mitarbeiter hier beim VfL alles getan haben, dass wir gut vorbereitet sind. Und wir freuen uns jetzt, dass wir endlich wieder zeigen können, wofür wir hier sind, nämlich Fußball zu spielen.
Fragt sich nur, wie das dann aussehen wird nach gut 2 Monaten ohne Wettkampfpraxis. Der Bundesliga-Neustart, er wird zur Wundertüte.
Ein Bericht von Hendrik Lückhoff. Das bisher einzige Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte fand in Mönchengladbach statt. Das Derby gegen den 1. FC Köln. Damals versammelten sich unerlaubt Borussia-Fans vor dem Stadion. Beim Neustart der Liga gibt es nun direkt wieder ein Derby. Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Szenen wie in Mönchengladbach sollen sich in Dortmund möglichst nicht wiederholen. Wie sich Fans, Vereine und die Stadt auf dieses besondere Spiel vorbereitet haben, berichtet Katharina Strohmeier.
Geisterspiele sind nichts. Die Emotionen fehlen. Man kann keinem auf die Schulter klopfen, der vor einem steht. Man kriegt kein Bier von hinten in den Nacken geschüttet. Da fehlt doch einfach alles.
Man freut sich darauf, wenn man wirklich Fan ist. Das ist schon etwas, was auch die letzten Wochen sehr gefehlt hat.
Auch für BVB-Sportdirektor Michael Zorc eine ungewohnte Situation.
Gerade so ein Derby ohne Zuschauer, da blutet einem das Herz. Da brauchen wir uns doch nichts vormachen.
Die Corona-Auflagen sind streng. Nicht nur im Stadion, sondern auch in den Gaststätten, die das Spiel übertragen. Sie müssen strenge Sicherheitsauflagen erfüllen. Stehplätze sind verboten, der Abstand muss auch beim Torjubel eingehalten werden und es gibt Zugangskontrollen. In der Gaststätte zur Sonne gucken sonst Hunderte die Spiele von Borussia Dortmund. Diesmal wird Laskaris Kakizos wohl viele seiner Stammgäste abweisen müssen.
Für jeden, der reinkommt oder reinkommen will, und es werden sehr viele sein, die vor der Tür stehen und betteln, und da muss ich sagen, nein, es geht leider nicht, weil wir müssen diese Auflagen halt erfüllen, die uns auferlegt worden sind.
Falls nicht, könnte das für ihn auch teuer werden. Das Ordnungsamt hat schon Kontrollen angekündigt. Der BVB, die Polizei und die Stadt Dortmund setzen auf das Verantwortungsbewusstsein der Fans. Sie rufen dazu auf, das Spiel möglichst zu Hause zu gucken, und zwar am besten in kleiner Runde. Polizeipräsident Gregor Lange.
Ich will es noch mal ganz auch in Richtung der Fußballfans formulieren. Wir als Polizei werden uns vorbereiten. Die Fußballfans haben ihrerseits am Samstag die Chance zu beweisen, dass die Entscheidung, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, kein Fehler war.
Die organisierten Fans von Dortmund und Schalke haben schon angekündigt, dass sie nicht zum Stadion kommen wollen. Viele von ihnen sehen die Geisterspiele ohnehin kritisch. Trotzdem wird der Bereich um das Stadion regelrecht zum Sperrgebiet. Die beliebte Stadiongastronomie bleibt geschlossen und die Polizei wird mit einem Großaufgebot anrücken, auch in der Innenstadt. Fast wie bei einem normalen Derby. Denn sie befürchtet, dass Anti-Corona-Demonstranten das Derby nutzen wollen, um Aufmerksamkeit für ihre Proteste zu bekommen. 4 solcher Demos sind parallel zum Spiel in der Dortmunder Innenstadt angemeldet worden. Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sirau hat bereits angekündigt, die Abstandsregeln auch dort durchzusetzen.
Ich persönlich habe einen Amtseid abgelegt, auch für die Unvernünftigen. Also insofern werden wir auch daran arbeiten, dass diejenigen, die meinen, sie müssten das Derby instrumentalisieren, dass wir die davon abhalten, sich zu infizieren, ob sie es wollen oder nicht.
3 Tage vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen meldet Werder Bremen, dass sich ein Spieler für 2 Wochen in häusliche Quarantäne begeben hat, weil es einen positiven Corona-Test gegeben haben soll in seinem Umfeld. Der Profi selber sei seither 2-mal negativ getestet worden. Die Quarantäne gibt es nach Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes. Und das ist auch in Zukunft die spannende Frage. Wie schätzen die Gesundheitsämter die aktuelle Lage bei den Vereinen ein? Bei Dynamo Dresden zum Beispiel musste das gesamte Team in Quarantäne nach 2 positiven Corona-Tests. Die Deutsche Fußballliga hatte eigentlich gehofft, dass in solchen Fällen nur die Betroffenen in Quarantäne geschickt werden. Doch nicht nur das Gesundheitsamt in Dresden folgte diesem Vorschlag nicht. Maximilian Rieger mit den Einzelheiten.
Keine Handshakes, kein Spucken und abseits des Platzes strikte Einhaltung der Abstandsregeln. Das DFL-Hygienekonzept sieht diverse Maßnahmen vor, damit eine infizierte Person niemand anderes anstecken kann. Aufgrund dieser Maßnahmen ist die DFL der Meinung, dass selbst wenn ein Infizierter an einem Mannschaftstraining oder Spiel teilnehmen sollte, die restlichen Spieler nur Kontaktpersonen der 2. Kategorie sind. Das heißt, dass sie nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts nicht in Quarantäne müssten. Das Gesundheitsamt Dresden ist zu einer anderen Einschätzung gekommen. Nach 2 positiven Tests hat das Amt alle Spieler als Kontaktpersonen der 1. Kategorie eingestuft. 14 Tage Quarantäne und ein verspäteter Neustart in die 2. Bundesliga sind die Folge. Eine Maßnahme, die auch Hertha BSC treffen könnte. Denn auch wenn das RKI in einer normalen Gesprächssituation erst nach 15 Minuten Kontakt von Angesicht zu Angesicht von einer Gefährdung der Kategorie 1 ausgeht, die Situation bei einem Fußballspiel sei eine andere, sagt der für Hertha zuständige Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit, Detlef Wagner, im Deutschlandfunk.
Problematik bei einem Fußballspiel ist es, dass man sich spätestens in dem Moment, wenn man dem anderen den Ball abjagt oder in einen anderen hineinrennt, definitiv einen Kontakt erster Güte hat. Und zwar nicht aufgrund der 15 Minuten, sondern weil man eben geschafft hat, auch Körperflüssigkeiten auszutauschen, wenn man geschwitzt ist.
Sollte also bei einem Spiel mit Hertha-Beteiligung ein Infizierter mitspielen, würde dies 14 Tage Quarantäne bedeuten. Sehr wahrscheinlich auch für die gegnerische Mannschaft. Außer das Gesundheitsamt, das für den Gegner zuständig ist, käme zu einer anderen Einschätzung, so Wagner. Möglich wäre das, denn eine Deutschlandfunk-Abfrage bei allen zuständigen Gesundheitsämtern zeigt, die meisten Ämter wollen im Einzelfall entscheiden. Einige Ämter lassen aber durchblicken, dass auch sie eher geneigt sind, ganze Mannschaften in Quarantäne zu schicken. Enger Kontakt führe in der Regel zu einer Klassifizierung als Kontaktperson der Kategorie 1, schreibt zum Beispiel die Bremer Behörde. Und aus Kiel heißt es, im Zweifel würden wir von den schlechtesten Bedingungen ausgehen und die Maßnahmen dementsprechend anordnen.
Und wir bleiben in Berlin bei der Hertha, die sich finanziell trotz Corona-Krise anscheinend keine Sorgen zu machen braucht. Denn Investor Lars Windhorst hat große Visionen, dafür bereits 224 Millionen Euro in die Hertha investiert und aktuell weitere Millionen in Aussicht gestellt. Die Hertha soll perspektivisch einer der führenden Fußballvereine Deutschlands werden und sich in Europa etablieren, so seine Hoffnung. Dafür hat Windhorst auch den Aufsichtsrat prominent besetzt. Dennis Wiese berichtet.
Berlin liegt Lars Windhorst zu Füßen. Aus seinem Büro im Herzen der Stadt blickt der Mitvierziger über die gesamte Metropole. Der Reichstag auf der einen, der Berliner Dom auf der anderen Seite. Großartige Aussichten. Die erhofft sich Lars Windhorst auch von seinem Investment.
Ich sehe Hertha BSC perspektivisch als einen der führenden Fußballvereine in Deutschland und auch als einen Fußballverein, der sich in Europa nachhaltig etabliert.
Die Haare kurz rasiert. Am Revers des perfekt sitzenden Anzugs heftet eine Hertha-Anstecknadel. Windhorst hat mit den Berlinern ernste Absichten. Die Millionen sollen nicht etwa zurückgezahlt werden. Was Windhorst überweist, soll der Club ausgeben. Vor allen Dingen für hochkarätige Kicker. Der Investor setzt auf eine langfristige Wertsteigerung und will dafür mit seiner Tenor Holding zusätzliches Geld locker machen.
Wir haben uns lediglich dahingehend geäußert, dass wir bereit sind, den Verein weiter zu unterstützen und somit auch grundsätzlich bereit sind, bis zu 150 Millionen Euro weiteres Eigenkapital in den Verein zu investieren.
Schon jetzt, da viele Bundesligisten in der Corona-Krise wegen fehlender Einnahmen um die Existenz fürchten, hat Hertha eine Sonderstellung. Die Berliner, so glaubt Windhorst, könnten dank des üppigen Eigenkapitals gestärkt aus der Krise herausgehen. Für den Weg in eine erfolgreiche Zukunft hat Windhorst auch den Hertha Aufsichtsrat neu besetzt. Als Nachfolger für den unrühmlich ausgeschiedenen Jürgen Klinsmann kommt Jens Lehmann. Früherer Nationaltorhüter und meinungsstarker Querdenker. Ab sofort soll Lehmann für Windhorst Herthas sportliche Entscheidungen einschätzen.
Wenn es darum geht, welche Spieler werden gekauft oder verkauft oder wie ist dort die Aufstellung, die Strategie des Trainers.
Zudem setzt Windhorst auf Marc Kosicke. Der berät Trainer wie Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann. Und nun Hertha BSC und Lars Windhorst.
Der soll uns speziell helfen und beraten, wenn es um Merchandising geht, um Marketing, um die Strategie, um Sponsoring. Und das ist ein Feld, wo wir glauben, dass wir auch etwas beitragen können für die Hertha BSC und für den Verein.
Geld, Macht, Einfluss. Der smarte Geschäftsmann Lars Windhorst hat viel vor mit Hertha BSC. Berlin liegt ihm schon jetzt zu Füßen. Zumindest beim Blick aus dem Bürofenster.
In Belgien ist die Fußballsaison nun auch offiziell abgebrochen worden. Es gilt die Tabelle nach dem 29. Spieltag. Damit holt der Club Brügge zum 16. Mal die belgische Meisterschaft. Auch in Zypern ist die Saison vorzeitig vorbei. Ob es einen Meister geben wird, steht hier aber noch nicht fest. Zuvor hatten bereits die Niederlande und Frankreich in Europa die Fußballsaison vorzeitig für beendet erklärt. Die russische Fußballliga kündigte indessen an, dass es schon bald wieder losgehen kann. Tilko Gries.
Nach dann gut 3 Monaten Pause soll am 21. Juni wieder gespielt werden. Der Saisonabschluss ist für den 22. Juli geplant. Bis dahin sind 8 Spieltage zu absolvieren und weil außerdem im Pokalwettbewerb weiter gespielt wird und dessen Finale für den 25. Juli vorgesehen ist, wird sowohl an den Wochenenden als auch unter der Woche gespielt werden. Fans in den Stadien werden nicht zugelassen. Die Entscheidung für den Wiederanpfiff sei nicht einstimmig gefallen, heißt es. So habe der Trainer von Rubin Kazan, Leonid Slutsky, gewarnt, die jetzige Saison zu Ende zu spielen, ruiniere die nächste. Für die Fortsetzung sprach sich im clubeigenen Kanal von Zenit St. Petersburg Sergej Semak aus, der Trainer. Seine Mannschaft ist zurzeit Tabellenführer. Wegen der Qualität der Spiele braucht man sich nicht zu sorgen. Die Spieler brauchen 1,5 Monate, um wieder in eine ordentliche Form zu kommen. Schlimmer wird es mit der Spielpraxis, weil es deutlich weniger Möglichkeiten geben wird, sie noch zu bekommen. Noch unbekannt sind der genaue Spielplan und das Hygienekonzept. Unklar ist auch, wie die in der russischen Liga tätigen ausländischen Spieler und Trainer wieder ins Land kommen können. Zurzeit gelten zum Beispiel für europäische Staatsangehörige Einreisesperren. Es gibt zudem keine Linienflüge mehr. In der Liga spielen rund 70 Legionäre. Auch der Trainer von Krylia Sowjetow, dem Verein aus der Stadt Samara, kann zurzeit nicht bei seinen Profis sein. Miodrag Božović ist in seinem Heimatland Serbien. Und es wurden weitere Entscheidungen verkündet. Es werden keine Relegationsspiele stattfinden. Außerdem ist die Saison der zweiten Liga vorzeitig beendet. Die beiden Erstplatzierten steigen auf. Ärgerlich für den dritten, den Moskauer Club Tschertanowa, der punktgleich und nur wegen schlechterer Tordifferenz nun keine Chance mehr hat.
Massive Veränderungen in der Automobilindustrie und dann auch noch die Corona-Krise. Für den neunmaligen deutschen Basketballmeister aus Bamberg wird es finanziell eng. Denn die Brose Unternehmensgruppe scheidet als Gesellschafter aus der Bamberger Basketball GmbH aus. Ganz verloren geht Brose den Basketballern aber nicht, berichtet Florian Weber.
Massive Veränderungen in der Automobilindustrie und dann auch noch die Corona-Krise. Das Unternehmen sei dazu gezwungen, die weltweiten Sponsoring-Aktivitäten deutlich zu reduzieren, so der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Brose Unternehmensgruppe, Michael Stoschek. Er ist zeitgleich auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Bamberger Basketball GmbH. Am meisten Geld hat das Unternehmen Brose in den vergangenen Jahren eben für den Bamberger Basketball hingelegt. Das Problem an der Geschichte: Brose ist Alleingesellschafter der GmbH. Jetzt stellt sich die Frage, wer übernimmt die Gesellschaft, die Eigentümer der Lizenz für die Basketball-Bundesliga ist? Oder war es das sogar ganz mit der Bamberger Basketball-Erfolgsgeschichte? Immerhin, als Haupt- und Namenssponsor will das Unternehmen Brose weiter bei den Bamberger Basketballern auftreten. Das kann den Fans ein klein wenig Hoffnung machen.
Das Internationale Olympische Komitee hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass es bis zu 740 Millionen Euro zur Verfügung stellen will für die finanziellen Kosten der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio. Der Großteil davon soll in die Organisation fließen, doch in Tokio weiß man offenbar gar nicht, was man mit dem Geld machen soll. Über die Hintergründe Katrin Erdmann.
Da hat wohl irgendetwas mit der Kommunikation nicht geklappt. Oder IOC-Präsident Thomas Bach ist einfach zu schnell vorgeprescht für die Japaner. Rund 600 Millionen Euro hat Bach für die zusätzliche Organisation der Spiele im Sommer 2021 versprochen. Sehr zur Überraschung von Toshiro Muto, Geschäftsführer des Organisationskomitees für Tokio 2020, wie er in entwaffnender Ehrlichkeit in Tokio erklärte. Wie das Geld aufgeteilt und wie genutzt wird, also das hat das IOC ein bisschen schnell festgesetzt. Wir hier im Organisationskomitee haben überhaupt keine Idee, wofür das Geld ausgegeben wird und auch nicht, warum es 600 Millionen sind. Ich fürchte, da müssen Sie beim IOC nachfragen. Sagte Muto. Obwohl nach Bekanntgabe des Aufschubs der Spiele Ende März IOC und Tokio 2020 mehrmals unterstrichen hatten, man arbeite eng zusammen, um alles Weitere zu organisieren. Vielleicht ja erstmal jeder in seiner Arbeitsgruppe.
Und damit endet Sport aktuell mit Olivia Gerstenberger. Vielen Dank fürs Zuhören.